Heute zu Gast bei Behind the Sea, Gabriel von Mitschke Kolande. Gabriel ist CDO bei Giesecke und Devrient. Die habe ich heute einmal im schönen München besucht und ich sage euch, ich musste ganz schön staunen, wo die überall zu finden sind. Im Personalausweis, auf Geldscheinen, in der EC-Karte, in der SIM-Karte. Giesecke und Devrient ist mittlerweile eine Security-Tech-Company und sie ist aus sehr vielen Themen wirklich nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam machen sie das Leben von Milliarden Menschen sicher. Und genau darüber haben wir uns im Podcast unterhalten. Gabriel verantwortet unter anderem IT-Tech, Sicherheit, Nachhaltigkeit und auch das Venture Capital Portfolio. Und somit hatten wir natürlich einige Themen, die wir durchgegangen sind. Wir haben uns natürlich auch unterhalten, wie er einmal dahin gekommen ist, was er vorher gemacht hat und was seine Herausforderungen aktuell im Geschäft sind. Später hat er uns dann auch noch ein paar persönliche Tipps verraten und wir haben uns auch über Zukunftstechnologien unterhalten. Ein Thema, was für mich besonders hängen geblieben ist, sind zwei Wörter, die er uns zu seinen C-Level- und Karrieretipps genannt hat. Und das ist einmal Energiemanagement und Priorisierungskompetenz. Wenn euch das jetzt alles gefällt, dann hört auf jeden Fall rein, abonniert den Kanal, sendet uns Feedback und jetzt geht's los mit Gabriel. Auf geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Gabriel, willkommen im Podcast.
Hi, grüß dich, Franz.
Danke, dass ich euch besuchen durfte hier im schönen München. Sag uns doch mal, wer du bist und was du heute machst.
Ja, also mein Name ist Gabriel Mitschke-Kolande. Ich bin Chief Digital Officer bei Giesecke & Devrient seit Mai 2024 schon.
Nicht schlecht. Ich erzähle immer den Leuten so 2-3 Wochen vorher, wo ich hinfahre und was ich für Aufnahmen mache, auch weil die fragen. Und wenn ich G&D erwähne, dann sagen die immer, ah ja, die Gelddrucker. Also, was macht eigentlich G&D? Also ich glaube, mittlerweile seid ihr nicht mehr die Gelddrucker.
Richtig, das oder lass mich so sagen, wir sind es auch, aber nicht nur. Und das ist eigentlich eine total spannende Geschichte, auf die wir da zurückschauen können. Wir sind 1852 gegründet in Leipzig, tatsächlich als Druckerei. Und sehr kurz nach unserer Gründung haben wir angefangen, Banknoten zu drucken. Und das Spannende daran ist, dass wir das seitdem und bis heute und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch noch eine ganze Weile in die Zukunft machen werden. Heute sind wir aber eigentlich ein Security-Tech-Unternehmen. Wir haben drei Bereiche. Einmal Digital Security, digitale Sicherheiten. Da geht es rund um Verschlüsselung von Daten, Identitätssysteme, aber auch das Thema Konnektivität. Also wenn du ein iPhone oder eine Smartwatch hast, die SIM-Karte in den Geräten kommt im Zweifelsfalle von uns. Mhm. Zweiter Bereich, Financial Platforms. Da geht es ums Bezahlen. Kreditkarten, Smartkarten, aber eben auch die Absicherung von Zahlungstransaktionen im Internet. 3DS als eins der Produkte. Und dann eben der dritte Bereich ist Currency Technology. Da geht es wirklich alles rund um die Banknote. Vom Papier, die Papierherstellung, die Sicherheitsmerkmale, die Maschinen, die wir brauchen, um den Bargeldkreislauf am Laufen zu halten. Aber eben auch total spannend, das digitale Äquivalent zur Banknote, nämlich digitale Zentralbankwährungen. Also total breit und unsere Journey eben von einer Druckerei hin zu einem Security-Tech-Unternehmen, das wir heute sind.
Wahnsinn, ja. Was so passieren kann von 1852 bis heute alles. Ja. Aber irgendwie liegt es auch nahe, ne? Weil Geld ist ja was gesichert werden muss oder was irgendwie sicher gehalten werden muss. Transaktionen müssen gesichert werden. Also habt ihr quasi einfach unternehmerischen Spirit angewendet über die letzten Jahrhundert sozusagen.
Ja, total. Weißt du, unsere Vision und unser Motto, unser Slogan ist, dass wir das Leben von Milliarden von Menschen sicherer machen. Ja, und wenn ich G&D vorstelle in Vorträgen, dann gehe ich immer eine Wette ein und sage, manche kennen uns vielleicht nicht, aber die uns nicht kennen, jeder von euch hat heute ein Produkt in diesem Moment von uns in der Hosentasche oder heute schon ein Produkt von uns benutzt oder ist damit in Kontakt gekommen. Ja. Und unsere Produkte sind einfach Produkte, die irgendwo am Herzen der Menschen sind, weil sie jeden Tag brauchen für Zahlungstransaktionen, für Bargeld oder Pässe, Personalausweise im Ausland oder für Reisen. Die E-Gates am Flughafen ist ja auch ein Teil unseres Offerings. Ja. Und immer da, wenn es besonders sensibel wird, wenn es wirklich um die Identitäten geht, wenn es um Werte geht, da kommen wir ins Spiel. Und das macht eigentlich G&D total spannend und aber auch eben zukunftssicher nach vorne. Aber wir müssen uns auch immer weiterentwickeln.
Das packen wir auf jeden Fall mal für später im Podcast. Vielleicht sprechen wir da noch ein bisschen über die Zukunft und auch über die Technologien, die damit dann einhergehen. Kannst du noch ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Wie groß seid ihr? So ein paar Fakten.
Klar, also wir machen ungefähr 3,1 Milliarden Euro Umsatz. Wir sind ungefähr 14.500 fantastische Kollegen rund um die Welt, haben ganz viele Tochtergesellschaften überall auf der Welt. Kernmärkte sind natürlich Europa, Nordamerika, Asien, Indien, aber auch in Afrika haben wir gutes Geschäft. Also wirklich rund um die Welt aktiv. Das wären mal so ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu uns.
Perfekt. Und sind auch die drei Bereiche, die du vorher genannt hast, also digitale Security, Financial Platforms etc., sind das auch die Geschäftsbereiche, wie so die Firma sortiert ist?
Genau, also in der Struktur sind wir heute eine Holdingstruktur. Also die G&D GmbH, um mal ganz formal drauf zu schauen, ist eine Holding. Und in dieser Holding haben wir auf der Ebene unten drunter, wenn man sich das so ein bisschen als Bild vorstellt, eben diese drei genannten Segmente. Und in diesen Segmenten gibt es dann unsere Divisionen. Die Divisionen jeweils sind eigenständige legale Einheiten. Mhm. Ja, also da gibt es dann eine Currency Technology GmbH, aber es gibt eben auch die Secunet AG, ja, eine Beteiligung, wo wir der Hauptgesellschafter sind, aber eben auch ein gewisser Prozentsatz an der Börse tatsächlich gehandelt wird. Und so haben wir eben uns auch aus einem integrierten Konzern über die letzten fast 175 Jahre auch zu einem Portfoliounternehmen entwickelt, mit dem wir eben in verschiedenen Bereichen, auch jeweils mit verschiedenen Strategien, eben entsprechend performant agieren und operieren können, weil am Ende funktionieren unsere Produkte anders und deswegen brauchen wir auch gezielte Strategien für die einzelnen Märkte und die einzelnen Firmen, mit denen wir aktiv sein wollen.
Okay. Und eine dieser Strategien liegt dann oder einige dieser Strategien liegen in deinem Bereich. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Was bedeutet Chief Digital Officer bei euch?
Genau, also auch hier ganz von der Struktur her habe ich fünf Bereiche, die bei mir liegen. Das ist einmal die IT. Mhm. Ja, es ist unser Technologiebüro, also da geht es vor allem um alle neuen Technologien, da geht es aber auch um Innovation und um unsere Patentabteilung. Dann ist bei mir unsere Sicherheitsabteilung, also Cybersecurity, der CISO berichtet an mich. Das Thema Nachhaltigkeit liegt bei mir in meinem Bereich und eben auch total spannend unser Venture Capital Portfolio. Als G&D investieren wir mit einer GD Ventures Einheit eben auch direkt in Startups in dem Feld Trust Tech. Ja, europäische Startups, Trust Tech, also auch da kommt wieder das Thema Vertrauen rein, was eben auch, wenn wir auf Innovation schauen, total wichtig ist. So, und dann als Geschäftsführer hast du natürlich auch noch einen Haufen allgemeine Geschäftsführungstätigkeiten, die ich mit meinen beiden Kollegen und dem ganzen Team dann zusammen natürlich auch verantworten darf.
Ja, perfekt. Sag kurz was zu deinen beiden Kollegen, also was haben die für Bereiche?
Genau, also Ralf Hintergerst, unser CEO, und der Jan Thien ist unser CFO. Mhm. Und damit ist eben auch eine total schöne Teamaufstellung eigentlich, die wir gewählt haben, die auch eben ganz gut abbildet, in welche Richtung wir gucken. Ja, und wir haben uns in allen Bereichen weiterentwickelt, sehr strategisch, sehr unternehmerisch wollen wir agieren und müssen wir auch agieren, weil eben auch die Technologiewelt anders ist als vor 170 Jahren. Und damit müssen wir auch schauen, wie ist unser Operating Model und wo müssen wir den Fokus und unsere Prioritäten legen. Und da haben wir so eine sehr gute Aufstellung gefunden.
Okay. Also wenn man jetzt auf deine Rolle, deine Aufgabe guckt, nenn mal so eine oder zwei Challenges. Was ist vielleicht so gerade das Hauptthema, was dich rumtreibt?
Ach, da gibt's eine Handvoll. Ich glaube, ein Thema, und das können wir gar nicht bedenken, ist ein Stück weit die Situation, die wir so in der Welt gerade erleben. Ja, wir sind ein globales Unternehmen und natürlich beschäftigt uns auf der rein menschlichen Ebene das, was in der Welt passiert. Ja, wir haben auch Kollegen ganz aktuell jetzt im Mittleren Osten. Ja, das beschäftigt einen, weil wir auch eine Verantwortung unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort gegenüber haben. Aber natürlich betrifft uns das auch in der Art und Weise, wie wir Geschäft machen. Wie sind unsere Kunden davon betroffen? Wie sind unsere Logistikwege davon betroffen? Supply Chain? Wie verändern sich auch Partnerschaften? Also all das, was da in der Welt passiert, betrifft uns immer sofort. Und damit müssen wir ja umgehen können. Also das ist mal ein sehr, sehr großes Thema. Das zweite Thema, was mich beschäftigt, ist natürlich das ganze Thema Technologie. Mhm. Wenn ich so ein bisschen zurückschaue, in die letzten 20, 25 Jahre, dann sind die Technologien, die da hochgekommen sind, das geht los beim Internet, das ist Social Media, auch das Smartphone, die, das sind alles total spannende Technologien, aber die haben alle so einen revolutionären Ansatz gehabt. Die haben gleich das Bekannte irgendwie auf den Kopf gestellt.
Ja.
Und das Spannende daran ist, dass diese Technologien, der Abstand, in dem die kommen, immer kürzer wird. Und wir als Unternehmen müssen ja eine Meinung dazu entwickeln. Betrifft es uns? Ist es eine Chance oder ein Risiko für uns? Mhm. Und wenn ja, wie begegnen wir dem? Und das ist natürlich auch eine Challenge, weil ich kann, auf der einen Seite muss ich mir überlegen, wie allokiere ich Ressourcen dazu? Und auf der anderen Seite muss ich mir aber auch überlegen, wie nehme ich die Menschen auf so eine Reise mit? Mhm. Ja, denn am Ende ist Technologie und Mensch, kann ich nur zusammendenken, und damit es auch erfolgreich wird. Ja, und das ist, glaube ich, noch so eine zweite Challenge, die uns jeden Tag beschäftigt und mich in meiner Rolle natürlich auch beschäftigt.
Ja, total. Ich habe letztens einen ganz interessanten Vergleich gehört. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, wenn man so auf seine Gesundheit achtet und irgendwie aktiv sein will, dann manche gucken da ja auf die Schritte. So, dann macht man halt am Tag irgendwie 10.000 Schritte oder so, gibt's ja diese Regel. Und in dem Vergleich wurde gesagt, das, was Schritte für die Gesundheit sein könnten, könnten Bücher eines echten Buchs, eines Fachbuchs oder eines wirklichen Buchs, wo man sich noch sehr lange Gedanken gemacht hat, was dann da auf deiner so einer Seite steht, sein für deine geistige Fitness, sage ich jetzt einfach mal. Wenn du sagst, also Geopolitik, Technologie, Internet, alle Abstände werden kürzer, wie bleibst du denn up to speed? Also was hast du für einen Schreibtisch an Input und der auf dich reinprasselt und was sind das für Themen?
Also das ist erstmal, glaube ich, die alte Wochenzeitung, ja, um mal das Bild zu nehmen, ist heute nicht mehr ausreichend. Ja, die ist nach wie vor ein total gutes Medium, gut recherchierte Artikel zu, auch ganz egal welches Thema, ja, aber einfach gut recherchierte Artikel, die auch Hintergrundinformationen geben, sind natürlich genauso wichtig. Vielleicht sind die auch fast wieder wichtiger, weil ja heute auch das Thema Content von dem, was wir eben jeden Tag, und das ist der zweite Aspekt, jeden Tag andauernd lesen in Echtzeit, ja, ist ja manchmal fast Überschriften getrieben und weniger auf Tiefgang.
Total.
Ja. Und diese Balance ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, es ist für uns und auch in meinem Job wichtig, auf der einen Seite sehr schnell zu verstehen, was passiert da gerade, ja, aber auch dann natürlich den gewissen Tiefgang auch zu kriegen, um auch die Zusammenhänge zu verstehen und auch zu sehen, okay, was ist jetzt substanziell eigentlich, was hier gerade passiert. Ja. Und das Schöne ist, dass die Medienvielfalt, die wir haben, also von Podcasts, die total informativ sind und in jeglicher Couleur und Himmelsrichtung an Themen gibt. Es sind die Zeitungen, es ist das, was wir über unsere Ticker bekommen. Aber auch Social Media ist heute eine Art der Informationsgenerierung und auch Aufnahme, weil ich ja auch feststelle, was passiert eigentlich so um mich außenrum und wer positioniert sich wie und was sind die Themen, die auch andere treiben und beschäftigen. Und damit ist natürlich das Thema Informationsverarbeitung für einen selber schon manchmal spannend. Ja.
Und hast du bestimmte Themen, sagst du zum Beispiel, ja, ich habe da so ein paar Newsletter und ich lese dann doch noch einen Teil der Wochenzeitung und guck oder google mir das zusammen, hier und da mal ein Buch, wie sieht da so der Mix aus?
Es ist echt der Mix. Ja. Meine Frau sagt immer, ich soll doch mal nicht ein Fachbuch lesen im Urlaub. Ja, aber irgendwie macht das halt auch Spaß. Ja. Und dann bin ich tatsächlich eher doch Content getrieben und lese dann mal Fachbücher. Es ist aber wirklich auch, es sind die Apps der Zeitungen, es sind Podcasts, die ich höre, wenn ich im Auto sitze. Also es ist wirklich eine total breite Facette. Und ab und zu lese ich auch total themenfremde Sachen, die nichts mit meinem Job zu tun haben. Wenn ich nicht im Büro bin, bin ich sehr viel im Wald unterwegs. Ich betreibe eine kleine Forstwirtschaft auch noch nebenbei. Mhm. Und da beschäftige ich mich damit. Ist irgendwie eine andere Gegend in meinem Gehirn und macht aber total Spaß, weil es irgendwie ein anderes Denken ist, was auch so ein Stück weit zur Erholung beiträgt.
Okay. Dann liest du so Forstwirtschafts-Content oder wie?
Genau, kriegst dann Zeitungen und dann ist immer ganz lustig. Dann lese ich, Klimawandel ist dann natürlich ein Riesenthema auch in der Forstwirtschaft und dann gibt es so eine Zeitung, die ich immer bekomme und dann stehen da drin, welche Baumarten, neue Baumarten für den Klimawandel besonders geeignet sind und ich arbeite eng mit einem Förster zusammen, dann schicke ich ihm ein Foto und sage, hier, was hältst du davon? Dann kriege ich immer einen großen Aufsatz zurück, was gut und nicht gut dran ist. Und so lerne ich eigentlich noch eine total andere Domäne auch noch, die aber mit unserem Job hier total viel zu tun hat.
Die Forstwirtschaft?
Ja.
Echt, wie das?
Ja, weil schau her, wir sind ja ein Familienunternehmen, ja, und was ich vielleicht in der Einleitung nicht gesagt habe, ich ja nicht nur Geschäftsführer hier bin, sondern ja auch aus der Familie hinter G&D komme und die, und das motiviert mich total und das macht vor allem, an einem Punkt bringt das was total Spannendes mit sich, dass ich natürlich, und das sagt mir Familienunternehmen auch nach, mit jeder Entscheidung mir auch überlege, was ist die langfristige Konsequenz daraus? Also wie schaut das Unternehmen, wenn ich meine Kinder anschaue, meine Neffen und Nichten, ja, die nächste Generation ist da, ich habe selber 4 Kinder, ja, dann denke ich mir so, okay, wie schaut eigentlich die Firma dann aus, wenn die mal so alt sind, wie ich jetzt bin? Mhm. Ja, das ist vielleicht nachvollziehbar, ja.
Okay,
ja. So, und in der Forstwirtschaft ist es total, ist es genau das Gleiche. Wenn ich heute einen Baum pflanze, muss ich mir überlegen, wächst der Baum hier, weil der wächst 100 Jahre lang. Mhm. Ja, und jetzt sage ich nicht, dass wir eine 100-Jahres-Strategie als Unternehmen brauchen, aber eine gewisse Vorausschau, was hat das langfristig für Konsequenzen, wie muss ich eigentlich, welche Entscheidungen muss ich heute treffen, damit wir eben nicht nur nächstes Jahr 175-jähriges Jubiläum feiern, sondern das ist immer meine interne Meinung, meine Aufgabe ist es, den 250. Geburtstag auch vorzubereiten. Der ist noch so weit in der Zukunft. Aber wenn wir da angekommen sind, dann haben wir heute in dem ganzen Race rund um Technologie und Märkte, glaube ich, ein paar Sachen richtig gemacht. Mhm. Und da kommen die beiden Dinge schon zusammen, weil es eben auch eine gewisse Langfristigkeit in der Entscheidungsfindung, Langfristigkeit in den Strategien bedarf, über die man sich auch hier und da mal wirklich Gedanken machen muss.
Ja. Also, spannender Vergleich auf jeden Fall. Du, gucken wir uns mal an, wie wird man, also, oder wie bist du jetzt hier CDO geworden? Was hast du denn eigentlich vorher gemacht? Fang mal da an, wo man anfangen muss, um es nachzuvollziehen.
Also, wo fängt man an, um das nachzuvollziehen? Ich fange mal an, also ich habe in München, an der TU München studiert, mhm. Betriebswirtschaft und Technologie, TUM BWL, und bin dann in der Unternehmensberatung eingestiegen, hier in München, eine kleine Beratung für Produktentwicklung und Innovation. Mhm. Und das war so die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, weil eigentlich war mein Plan, am Ende des Studiums mache ich eine Promotion oder gehe ich irgendwie ins Berufsleben. In großen Konzernen wollte ich damals nicht, weil ich nicht irgendwie einer von 150.000 Mitarbeitern sein wollte. So, und irgendwie hat mir das akademische Arbeiten Spaß gemacht. Mhm. So, und dann habe ich meine Abschlussarbeit fertig geschrieben und hatte aber so das Gefühl, irgendwie, da ist noch was anderes und irgendwie treibt sie mich jetzt dann doch wirklich ins Berufsleben und ich will was erleben. Habe mich damals mit einem Freund getroffen, der eben in dieser Beratung war, die ich kannte, aber dort nie ein Praktikum gemacht. Und mit dem habe ich mich zum Abendessen getroffen und fand aber dieses Themenfeld total spannend, am Beginn einer Produktentstehung mit dabei zu sein. Und der Slogan war immer Return on Innovation. Und das hat mich irgendwie gecatcht. Mhm. Das fand ich cool. Da geht es um was Neues. Da geht es aber auch um eine Skalierung. Da geht es eben auch um den Kern von Unternehmen, Innovation zu betreiben. Und zwar so, dass am Ende auch ein Return zurückkommt. Okay. So, und das war eigentlich genau mein Weg in die Beratung rein. Und das Coole an der Beratung ist ja, man sieht ja sehr schnell sehr viel verschiedene Themenfelder. Ja, verschiedene Unternehmen. Ich war in der Automobilindustrie, ich war im Schiffbau. Ich habe mich aber damals dann auch bei einem Kunden in Indien in der Produktentwicklung durfte ich mit dabei sein. Also total breites Feld. Und was ich da vor allem auch gelernt habe, ist, sich schnell in Themen reinzuarbeiten, aber auch sehr schnell verstanden, schau mal die Fragestellung, unabhängig vom Produkt, haben eigentlich ganz viele Unternehmen sind ähnliche Fragestellungen. Und das ist total cool, weil man lernt, auch Dinge ein bisschen zu abstrahieren und dann zu schauen, was gibt es eigentlich für gute Lösungen in der Welt. Ne? Mhm. So, da war ich 3 Jahre und dann hat mich aber gereizt, ich wollte immer Führungsverantwortung haben, ich wollte ein Team haben, ich wollte Führungskraft werden. Und das ging in der Beratung natürlich in den Projekten, aber nie so diese disziplinarische Führungsverantwortung haben. Mhm. Ja. Und dann bin ich eben nach 3 Jahren in die Industrie tatsächlich gegangen, fast themenfremd, nämlich zur BayWa und war 7,5 Jahre, fast 7 Jahre bei der BayWa in verschiedenen Funktionen. Habe Strategieabteilung angefangen, bin aber dann auch wirklich in die Tiefen der agrarischen Welt abgetaucht und war dann sehr lange für das Thema Saatgut verantwortlich und auch Saatgutproduktion. Mhm. Ja. Bis ich dann eben in das letzte Jahr dabei war, dann dort eben auch das ganze Thema digital vorantreiben durfte. Genau, und dann 2024 hat dann der Wechsel zu G&D stattgefunden. So, und jetzt deine Frage, wie kommt man dahin? Ich glaube, die eins der wichtigsten Eigenschaften ist eine gesunde Portion Neugier zu haben, was Neues zu lernen. Ja, da auch ein Stück Mut dazu zu haben. Ich habe ganz oft Themen übernommen, wo ich nicht der der dedizierte Fachexperte war, aber ich war neugierig, das zu verstehen. Ich hatte vielleicht auch ein gewisses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, man auch irgendwann das Verständnis hat und natürlich dieses Thema Teamwork. Ja, also musste ich der letzte Experte auf der letzten Rille sein. Das war eben dann vielleicht nicht meine Aufgabe, sondern ich hatte ein gutes Team, ich hatte die Experten da und so haben wir eine gute Teamaufstellung gesucht, um dann gemeinsam performant zu sein.
Ich glaube, dieses Thema Verantwortung übernehmen, das ist auch was, wo, also da führe ich auch oft Gespräche hier im Podcast. Auf der einen Seite gibt es viel mehr Themen, weil die Themen ja einfach anwachsen exponentiell mit den Möglichkeiten. Das heißt, es gibt eigentlich mehr Themen, wo man Verantwortung übernehmen könnte, weil es gibt auch mehr spezielle Bereiche, die sich entwickeln. Aber vielleicht ist es auch ein Trugschluss, aber dass die Leute nicht so gerne Verantwortung übernehmen, gleichzeitig anwachsend ist, sozusagen dieser Welt. Hast du das Gefühl, einfach mal so aus dem Bauch, dass das zunimmt oder abnimmt?
Das ist schwer zu sagen, ob das zunimmt oder abnimmt, aber ich würde es gerne von einer Seite aus, anschauen. Ich glaube, wenn du Führungskraft werden möchtest und wenn man für ein Unternehmen Verantwortung übernimmt, muss man aus dieser Verantwortung vor allem Motivation rausziehen können. Also ich werde ganz oft gefragt, warum ich auch im Familienunternehmen eine operative Rolle übernehmen wollte. Und da sage ich auch immer, und ich meine das auch ganz ehrlich so, dass aus dieser Verantwortung, die damit einhergeht, ich total viel Motivation rausziehe. Mhm. Ja, sie macht mir keine Angst, sondern natürlich gehört da ein Stück weit Vorsicht und hier und da auch mal Demut dazu, weil man mit der Verantwortung auch gut umgehen muss. Aber sie muss einen vor allem motivieren, gute Entscheidungen zu treffen, auch mal die eine oder die 5 Meilen extra zu gehen, um eben zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ich glaube, das ist total wichtig, weil dann finde ich auch Wege, mit dieser Verantwortung umzugehen und der Verantwortung vor allem auch nachzukommen.
Interessant. Aus Verantwortung Motivation ziehen, das ist, glaube ich, das ist interessant. Da muss man sozialisiert werden in die Richtung, glaube ich, weil das ist ja nicht was man so jetzt einfach so entwickelt. Ne? Man kann jetzt sich nicht hinsetzen und sagen, ja, morgen motiviere ich mich durch Verantwortung, oder?
Also ja, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, auch in meine Kindheit, mir hat das irgendwie schon immer Spaß gemacht. Ja, also ich wollte irgendwo eine Verantwortung übernehmen und jetzt kannst du sagen, ja, war der Gabriel in der Schule Klassensprecher? Ja, ich war Klassensprecher, ist vielleicht ein bisschen zu leicht hergeholt, aber mich hat das immer fasziniert. Ich wollte nicht Dinge geschehen lassen, sondern ich wollte sie eben ganz aktiv mitgestalten. Ja. Und so ist es ja heute auch noch und so ist es ja auch als Unternehmen so. Ja. Wir sprachen über Technologie vorhin. Wenn ich Technologie geschehen lasse als Unternehmen, dann renne ich hinterher. Wenn ich aber einen Trend erkenne und den gestalten kann, ja, dann bin ich in diesem berühmten Fahrersitz und kann das auch in eine Richtung lenken, die ich für richtig halte als Unternehmen. Ja. Und da kommt es eigentlich her. Ist es Erziehung? Ist es ein Stück weit die DNA und wie das eigene Hirn programmiert ist, ja wahrscheinlich eine Mischung aus allem und dann und natürlich auch irgendwie Spaß an dem zu haben und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man darin dann auch die eigene Freude entdeckt und wenn man das merkt, dass einem das Spaß macht, dann ist es auch natürlich sehr befriedigend, dem dann auch nachzugehen.
Okay, sehr cool. Jetzt blickend auf das Thema Karriere, hast du schon gesagt, Neugier sollte man haben und man sollte Themen übernehmen wollen. Würdest du noch irgendein Stück Karriere-Advice oder so mit dazufügen oder hast du vielleicht auch mal einen Ratschlag gekriegt, den du super gut fandest, den du weitergeben könntest hier an der Stelle?
Ich fange mal hinten an. Den Ratschlag, den ich gekriegt habe und wir haben es so ein bisschen gekratzt, sind eigentlich so ein ganz schönes Wortpaar, was ich immer benutze. Das eine ist Passion zu haben. Ja, also man muss, glaube ich, für das, was man macht, echt brennen, ja, weil Karriere und auch gewisse Jobs und auch unsere Jobs, die kommen natürlich auch mit einer gewissen Intensität einher. Ja. So, und wenn man nicht dafür brennt, dann wird es irgendwann eine Belastung. Ich glaube, sobald es eine Belastung wird, muss man auch echt auf sich selber irgendwann aufpassen. Da braucht man auch einen sehr guten inneren Kompass und ein sehr gutes Gefühl für einen selber, wo stehe ich eigentlich gerade. Ja. Also Passion ist das eine. Und ab und zu braucht man auch ein bisschen Geduld, Passion und Patience. Ja. Weil man hat so einen Zug nach vorne und man will am besten, dass morgen die Dinge geklappt haben. Ja. Manche Dinge brauchen aber auch Zeit. Das sehen wir auch in der Innovation. Das sehen wir auch, ich komme wieder auf den Wald zurück. Ja. Wenn ich einen Baum pflanze, das ist ein kleines Pflänzchen. Und bis der eine 100-jährige Eiche gewachsen ist, dauert eben 100 Jahre. Das wird nicht schneller gehen, nur weil ich dran ziehe. Ja. Also ist diese Kombination aus Passion und Geduld ist ein Tipp, den ich mal bekommen habe, der es aber total schön beschreibt. Wenn du mich fragst, worauf habe ich immer geachtet oder wie habe ich auf den Weg geschaut, dann habe ich vor allem immer auf den übernächsten Schritt geschaut.
Mhm.
Ja?
Okay.
Also wenn ich einen Schritt gemacht habe oder wenn sich der abgezeichnet hat, war immer so ein bisschen die Frage, okay, was kommt danach? Was will ich eigentlich für mich erreichen? Ich habe es vorhin gesagt, ich war in der Beratung. Das hat total Spaß gemacht und ich habe Projekte dann übernommen und ich konnte mal Projektleiter sein. Aber das Thema Personalführung hat mir gefehlt. Also habe ich mir überlegt, wie schaffe ich es, dass ich irgendwann Führungskraft werden will? Und habe dann geschaut, das war so mein Ziel, was ich hatte. Als nächstes kam, wie wollte ich eigentlich oder wie schaffe ich es, meine P&L-Verantwortung zu haben? Also wie kann ich für ein Geschäft auch mal wirklich Verantwortung übernehmen und für das, was dann unten rechts rauskommt, auch verantwortlich sein? Ja, das war das. Dann war natürlich irgendwann die Frage, okay, gibt es eine Möglichkeit, auch mal Geschäftsführer zu werden, weil da passiert ja ganz viel mehr. Da gehört dann auch immer ein bisschen Quäntchen Glück dazu, wurde dann in der Tochtergesellschaft auch Geschäftsführer. Ja. Und so habe ich immer so ein bisschen auch einfach noch einen Schritt weiter geschaut und mir überlegt, was ist eigentlich das, was ich jetzt noch lernen will und was als nächstes kommen könnte, damit ich mich auf meinen Weg einfach vorankomme. Und das hilft auch, dass das Hier und Jetzt dann, wir sind ja noch jung und wir haben ja noch die meisten Zeit des Berufslebens vor uns, ja, auch so ein Stück weit diesen Weg aktiv zu gestalten. Nicht warten, bis er passiert, sondern wirklich in die Hand zu nehmen, sagen, was ist das, was ich heute noch lernen will, wo will ich mich hinentwickeln und wie komme ich dann da auch hin und wie schaut so ein Zwei- oder Drei-Sprung eigentlich aus?
Okay, sehr cool. Danke für den Tipp. Zweite Frage zum Thema so, sag ich mal, Karriere, also Management, jetzt haben wir Karriere geguckt, im Management. Jetzt sagst du, du verbringst sehr viel Zeit damit und auch sehr viel Gedanken, sozusagen in den nächsten Schritt, den übernächsten Schritt zu denken und in die Zukunft dich rein zu versetzen und dann die 250-Jahr-Feier zu planen, das natürlich auch dauert, muss man auch schon weit vorausdenken. Wie schaffst du es denn in deinem Alltag, die Zeit dafür zu finden, das zu tun und wie sieht die Zeit dann aus?
Ja, also die Zeit zu finden ist immer relativ einfach gesagt. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Und der Tag geht los und der hört auch irgendwann wieder auf. Und der wird auch nicht länger, der Tag. Ich glaube, was ganz wichtig ist eine gewisse Priorisierungskompetenz zu haben. Mhm. Ja, wir haben alle mehr auf unserer To-Do-Liste stehen, als uns diese 24 Stunden oder die 5 Tage in der Woche von Montag bis Freitag zur Verfügung stellen. Also man braucht ein gewisses Set an Prioritäten. Ja, mhm. Dafür muss ich aber auch wissen, was ich eigentlich dieses Jahr machen will. Also ich muss mir schon einen Plan machen. Wir haben für uns, das haben wir im gesamten Management-Team gemacht, haben wir OKRs geschrieben. Mhm. Ja, und haben die auch abgestimmt miteinander. Und da ist nicht das Ergebnis, was am Ende auf dieser einen Seite draufsteht, ist natürlich total wichtig. Aber der Prozess dahin ist total spannend, weil wenn man anfängt, wenn ich mir meine Jahresplanung mache, dann stehen da unendlich viele Dinge drauf. Mhm. Ja, und auch manchmal sehr kleinteilig. Ja klar, der Berufsalltag ist manchmal auch kleinteilig und man muss auch mal an den kleinen Themen schrauben, damit es dann auch vorangeht. Ja. Aber wenn ich ihm sage, was sind eigentlich meine 3 oder 4 großen Prioritäten, die ich dieses Jahr als Gabriel angehen möchte, ja, und diesen Prozess dahin, bis das auf dieser eine Seite draufsteht, der ist total wichtig, weil dann gewichte ich auch, dann lege ich auch eine Zeitplanung dahin. Was wir auch gemacht haben, wir haben sie gegeneinander gechallenged. Also wir haben sie uns unseren Kollegen gezeigt, wir haben Feedback eingeholt, ich habe es mit meinen Kollegen, die bei mir im Team sind, besprochen, ich habe es mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung, haben wir es hin und her gebounced gegenseitig, ja. Und so haben wir sichergestellt, dass wir einen gleichen Blick auf die Prioritäten drauf haben, dass unsere jeweiligen Prioritäten auch zusammenpassen und wir so natürlich auch ein Bild fürs Unternehmen geben können. Wie wollen wir eigentlich als Team mit unserem gesamten Management-Team eigentlich das Unternehmen auch weiterentwickeln? Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, jeder muss sich selber einen Plan machen, wie gehe ich mit meiner Energie um. Ja, und es gibt Dinge, die geben einem Energie und es gibt Dinge, die ziehen einem die Energie, Quelle und Senke. Ja. Und hier ein Bewusstsein zu haben, was ist das, was mir Energie gibt, ja, und was ist das, was mir Energie saugt, das ganz explizit auch benennen zu können, ist total gut. Ja. Mhm. Weil jeder Akku ist irgendwann mal leer. Ja, und jeder braucht irgendwann mal den Feierabend auf dem Sofa, wo ich sage, und jetzt höre ich Musik oder ich schaue einen Film oder ich lese ein Buch das, oder mache Sport oder was auch immer es ist. Aber keiner hat unendlich Energie und dafür braucht man ein Gefühl, weil sonst kommt wirklich auch ein Stück weit eine Überarbeitung und die Gefahr ist natürlich immer da, weil, wie gesagt, gibt ja immer mehr zu tun, als der Tag lang ist. Ja. Und was ich da für mich rausgefunden habe, ist eben auch eine sehr starke Reflexion. Also wo stehe ich? Ich schaffe mir Zeit, um selber zu reflektieren. Wo stehe ich? Wie geht's mir? Passt gerade das System um mich außenrum? Was muss ich verändern? Gibt es was zu verändern? Wenn ja, was? Und das geht manchmal schnell, dann macht man einen Haken dran. Man sagt, alles ist gut. Und manchmal gibt es aber eben auch Dinge, die man anpacken muss. Und dafür muss ich aber auch Zeit mir aktiv nehmen, um darüber nachzudenken und dann nicht nur festzustellen, was ist es denn, sondern was ist denn jetzt wieder der Weg nach vorne? Was muss ich tun, damit es weitergeht? Weil ich will nicht, dass jemand anders sagt, das musst du dieses und jenes machen, sondern man will es ja selber und muss es auch ein Stück weit selber natürlich lösen, wenn man feststellt, dass das, was gerade nicht so läuft, wie man sich das selber vielleicht vorstellt.
Sehr gut. Ich würde sagen, das ist unsere weiße Blatt Papier-Aufgabe für alle Zuhörenden. Ich habe mir aufgeschrieben, Priorisierungskompetenz, das ist ein cooles Wort übrigens, und Energiemanagement. Und ja. Ich glaube, wenn man sich ein weißes Papier nimmt und sich mal guckt, wie priorisierungskompetent bin ich überhaupt oder habe ich sozusagen diese wegweisenden, ich sag mal, Leitsätze im Leben, wo es hingehen soll und was mir wichtig ist. Und dann zu gucken, wie du gesagt hast, man muss es benennen können, was einem Energie gibt. Und das dann zu reflektieren, das wäre, glaube ich, eine gute Aufgabe. Kann man ja mal zumindest 5 Minuten machen, nachdem man den Podcast gehört hat oder wann auch
immer. Absolut. Mir hat's immer geholfen. Und auch mit Leuten drüber sprechen. Ich meine, meine Frau ist da mit Sicherheit auch immer jemand, der dann mal einen Ratschlag gibt, aber auch mal challenged. Mhm. Ja? Ja.
Cool. Hey, als Security Tech Company, was sind denn so die Zukunftstechnologien? Wir haben ja am Anfang gesagt, wir haben parken den Gedanken mal. Trust hast du auch schon erwähnt im Bereich der Ventures, wo ihr unterwegs seid. Trust ist auch so ein Thema, wo ich mich mit befasse. Was ist eigentlich noch echt im Internet und was ist eigentlich eine richtige Quelle? Wie stellt man das eigentlich in Zukunft sicher, dass das, was ich lese, echt ist? Heutzutage ist man so einigermaßen sensibilisiert, wenn man damit aufgewachsen ist. Da weiß man so okay, die WhatsApp-Nachricht weiß ich jetzt nicht so genau. Ja. Oder der Artikel oder die Gruppe oder man weiß zumindest ungefähr, wo man das verortet. Aber jetzt mittlerweile bin ich auch auf YouTube schon auf Videos reingefallen, wo ich mir dachte, okay, Moment mal, ist das echt oder ist das nicht echt? Sitzt der Bär da mit der Oma auf der Bank? Nee, also so in die Richtung. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was sind denn so die Tech-Themen, die euch da beschäftigen, was Security angeht?
Ja, ich würde gerne noch einmal auf das Thema Trust eingehen, weil das ist echt was uns beschäftigt. Also wir machen das Leben von Milliarden von Menschen sicherer und das ist ein Versprechen, was wir unseren Kunden geben, ist aber auch gleichzeitig natürlich ein Anspruch, den wir an uns selber stellen müssen, damit wir das auch erfüllen können. Ja, und wenn ich sozusagen aus einer ganz hohen Flughöhe eben auf G&D schaue, dann ist eigentlich Trust dieses verbindende Element unseres Produktportfolios. Ja, ist die Menschen vertrauen darauf, dass die Banknoten, unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir eine gute Qualität an Banknoten produzieren, dass die Pässe fälschungssicher sind, aber eben auch, dass unsere Konnektivitäten, die wir anbieten, eben sicher sind. Und da ist eben ganz viel Vertrauen drauf. Und natürlich ist jetzt die Herausforderung, die wir haben, wie bringen wir dieses Vertrauen in eine digitale Welt?
Okay.
Ja, so das, was du gerade gesagt hast. Ja, wir sind alle sensibilisiert darauf, dass das, was wir sehen, nicht mehr echt ist. Mhm. Ja, und diese Sensibilisierung, die ist total wichtig. Aber wie schaffen wir denn das, was wir in der digitalen Welt tun, eine gewisse Kredibilität hat? Ja? Mhm. Und da würde ich gerne einmal auf das Thema Werte schauen. Eine Banknote sagt sehr schön, den Wert. Da steht eine Zahl drauf und das ist was wert und mit 100 Euro kann ich mir was einkaufen oder ich gehe zum Abendessen. Also ich hab einen unmittelbaren Wert. Wenn die These stimmt, dass in der digitalen Welt der Wertebegriff, der früher sehr etwas Physisches war, ja, eine schöne Uhr, ein Schmuckstück, ja, in der digitalen Welt es eben auch so etwas gibt wie digitale Werte oder ich meine Werte digital speichere. Es gibt digitale Kunst. Es gibt Leute, die haben, als das Thema Metaverse ein Riesenthema war, haben sie wirklich sich Schuhe in der Metaverse gekauft. Also haben wirklich Geld ausgegeben.
Wo ist das eigentlich hin? Das habe ich schon
lange nicht mehr über Metaverse nachgedacht. Ja, gut, dass wir uns heute unterhalten.
Ja.
Aber ich nehme das Beispiel immer ganz gerne, weil offensichtlich die Menschen auch bereit sind, in einer digitalen Welt echtes Geld zu investieren. Okay. Also geht es eben genau um die Frage, wie schützen wir denn diese Werte auf einmal in der digitalen Welt? Mhm. Ja, so, und da kommt jetzt genau dieses Thema Technologie rein. Also wie schützen wir das? Da sprechen wir dann über Verschlüsselungsmethoden, die heute sehr gut sind. Aber wir sehen eben am Horizont durch das Thema der Quantencomputer, dass diese Verschlüsselungen vielleicht in Zukunft nicht mehr so stabil sein werden, wie sie heute sind. Also ist für uns ein Thema diese Postquantum-Kryptographie. Also dann, wenn eine neue Art der Computertechnik am Markt ist, wie schaffen wir es, dass unsere Produkte nach wie vor sicher sind? Da gibt es neue Algorithmen dafür, da gibt es Standardalgorithmen dafür, die wir jetzt dann eben in Code übersetzen müssen, Verschlüsselungstechnologien übersetzen müssen, damit wir eben Werte schützen können. Und Werte sind eben auch Kommunikation. Also wir machen auch Kommunikationssysteme, die eben nicht abgehört werden können sollen. Ja, das müssen sicher sein. Wenn unsere SIM-Karte oder unsere eSIM-Karte in einem Auto verbaut ist, dann muss die in 10 Jahren, wenn eben Quantencomputer dann vielleicht da sind, das weiß keiner so genau, wann die kommen, dann müssen wir schauen, dass eben diese Technologie, unser Produkt, nicht das Einfallstor für irgendeinen Angreifer ist. Also das ist immer eine Technologie, die uns treibt. Zweite Technologie, die uns treibt, ist natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz. Ja. Und vor allem in dem Maße, dass wir uns einmal überlegen, wie können wir künstliche Intelligenz intern nutzen, um unsere Abläufe effizienter zu gestalten. Das zweite ist aber, wie können wir unser heutiges Produktportfolio mit künstlicher Intelligenz kombinieren, um so einen Mehrwert für unseren Kunden anbieten zu können. Und die dritte Säule ist eben, wie können wir eigentlich auf Basis von künstlicher Intelligenz ein neues Produktportfolio schaffen, um wirklich hier auch neue Themen, neue Kunden, neue Märkte zu bedienen. Und wenn wir die drei Säulen nehmen und dann sagen, okay, diese Technologie transformiert ganz viel, dann müssen wir auch an den Menschen denken, nämlich wie nehmen wir die Menschen wieder auf die Reise mit? Und damit beschäftigt uns eben diese Technologie auch sehr stark.
Ja. Ja, also ich glaube, KI, da gibt es viele Themen, gerade auch in allen möglichen Podcasts, aber wo wir gerade mal über Quantum Computing gesprochen haben, was ist eigentlich das Problem? Also wenn ein Quantencomputer, ich glaube, so das Common Knowledge, ich bin mir gar nicht so sicher, ich glaube, das stimmt sogar gar nicht, ist, dass ein Quantencomputer einfach so wie 1 Million Computern ist.
Ja, also die Idee eines Quantencomputers ist ja, dass wir heute, wir kennen ja alle den Satz, es ist 0 oder 1.
Ja.
Und es geht um 0 und 1.
Ja.
Und bei einem Quantencomputer, ganz vereinfacht gesprochen, geht es nicht um 0 oder 1, sondern um 0 und 1 gleichzeitig. Mhm. So ein bisschen schwierig vorzustellen. Aber wenn du so eine Münze nimmst und die ganz schnell drehst, dann siehst du ja fast beide Seiten gleichzeitig. Mhm. Es wird dann wie so ein Kreis. Ja. Bei einem alten Computer habe ich entweder die Vorder- oder die Rückseite gesehen und bei dieser ganz schnell drehenden Münze sehe ich irgendwie beide Seiten. So kann man versuchen, sich das ein bisschen vorzustellen. Ist nicht so ganz einfach. Das ist sozusagen der spannende Teil der Technologie. Du hast gefragt, was ist das Problem? Das Problem heute nennt sich Store Now, Decrypt Later. Mhm. Also es geht darum, dass wenn heute, wo es die Quantencomputer noch nicht gibt, Daten aber abgefangen werden, die verschlüsselt sind, die auch heute noch nicht zugänglich sind, man sie aber trotzdem speichert und die jetzt erstmal in den Keller legt und wartet, bis der Quantencomputer da ist, ich sie dann entschlüssel und dann an die Information rankomme. Das ist das Problem, was wir eigentlich heute sehen. Und das ist jetzt vielleicht in meinem privaten E-Mail-Postfach gar nicht so das große Problem. Bin ich aber jetzt eine Institution oder eine Firma oder eine Regierung und sage, naja, die Daten, die ich handeln muss, ja, die Daten oder die Kommunikation von Politikern untereinander, ja, wenn ich die irgendwann mal abgreifen kann, dann entschlüsseln kann, dann hat das ja durchaus ein Sicherheitsrisiko, auch vielleicht noch in 10 Jahren, wenn die Quantencomputer da sind. Ja. Und das ist der Grund, warum eben das Thema Quantencomputer und vor allem die Verschlüsselung heute schon so relevant ist, auch wenn die Quantencomputer nicht da sind, weil wir uns eben heute schon vorbereiten müssen, dass die Daten von heute eben in der Zukunft auch noch geschützt sind.
Okay. Verstanden, einigermaßen verstanden. Verstanden ist viel, viel gesagt zu so einem Thema. Aber ich glaube, es ist ein bisschen nahegelegt und für sowas müssen wir, glaube ich, auch nochmal eine extra Episode machen, weil das
können wir gerne machen.
Das Fass mache ich jetzt nicht noch auf. Aber immer wenn ich jemanden da habe, der aus einer gewissen Branche kommt, ist natürlich auch immer mal interessant, so die erste Frage, die an den Kopf schießt, mal zu stellen.
Ja.
Ja.
Klar.
Hey, das hat bis hierher super viel Spaß gemacht und ich könnte, glaube ich, jetzt noch 3, 4, 5 weitere Fragen stellen. Eine habe ich noch. Aber vielen lieben Dank, dass du das alles offen geteilt hast bis hierher.
Sehr gerne. Macht sehr viel Spaß mit dir.
Wenn man dir alles verbieten würde jetzt hier, also nicht wegnehmen, aber verbieten, also du darfst auch nicht wieder aufbauen, sagen wir so. Dann, was würdest du dann machen?
Boah. Wenn man mir alles verbieten würde, was ich heute mache, was ich dann machen würde?
Also hier den Corporate-Kontext.
Ja.
Ich habe jetzt gerechnet, dass du, ich sag's nicht, sag du.
Mhm. Ich glaube, ich würd wieder von vorne anfangen. Ich würd versuchen, es wieder aufzubauen.
Okay.
Ja.
Ich hätte jetzt gerechnet damit, dass du Förster sagst.
Ja, du hast ja gesagt, im Corporate, in sozusagen im Corporate-Umfeld. Ja? Okay. Also nochmal, ich brenne für dieses Unternehmen und ich brenne für das, was wir tun. Und wir sind so ein tolles Unternehmen. Wir haben so tolle Kollegen rund um die Welt. Das macht einfach echt Spaß, mit allen hier zusammenzuarbeiten. Und deswegen wäre meine erste Reaktion gewesen, wenn das mir verbietet, dass wir bauen alles wieder auf und kommen wieder dahin, wo wir heute sind. Aber klar, wenn ich hier nicht reingehen dürfte, würdest du mich wahrscheinlich in Gummistiefeln irgendwo im Wald finden und zu schauen. Und auch da wieder, die Verantwortung für ein Stück Land zu haben und das weiterzuentwickeln in dem, was wir alles gerade besprechen, in Bezug auf Klimawandel und diese Themen, dort auch ein Stück weit Natur weiterzuentwickeln, das macht total Spaß. Ja, und das gibt einem auch total viel zurück, weil man es ja eben auch sieht. Und das auch wieder da aktiv in die Hand zu nehmen, ist was, das würde ich mit Sicherheit tun. Ne?
Sehr cool. Ganz lieben Dank, dass du mitgemacht hast und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Super. Alle, die jetzt noch zuhören, bitte sendet uns Feedback. War eine sehr vollgepackte Episode mit ganz vielen Themen. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich diese Episode einmal weiterschicken an jemanden, der das auch hören sollte oder die das auch hören sollte und vielleicht auch jemanden damit ein bisschen helfen. Was ihr mir auf jeden Fall Gutes tun könnt, ist, ihr könnt diesen Kanal abonnieren und auch eine Rezension da lassen. Das kostet nicht viel, außer ein bisschen Zeit und es verbreitet natürlich das Format ein bisschen mehr. Nicht, dass das unbedingt notwendig ist, Reichweite ist nicht alles, aber es ist natürlich nicht schlecht, um so ein Format natürlich immer bekannter zu machen und natürlich weiterhin immer wieder gute Gäste wie heute auch wieder liefern zu können. Deswegen freue ich mich über so ein kleines Feedback. Ja, ansonsten, das Ganze ist natürlich auch möglich, weil ich noch einen zweiten Job habe und zwar, wenn es bei euch gerade irgendwo im Unternehmen brennt, ihr gerade irgendwelche Themen habt, die interimistisch abgearbeitet werden können, das bedeutet zeitlich begrenzt sind, eine Aufgabe, die nicht im Alltag eigentlich stattfindet, das können zum Beispiel Programme sein, Projekte sein, die ihr euch gerade vor der Brust habt, kommt gerne einmal auf uns zu. Ich kann natürlich mit euch erstmal ein Briefing, ein kurzes Gespräch führen. Wir können dann herausfinden, ist das was wir im Unternehmen lösen können? Habt ihr jemanden im eigenen Netzwerk oder im Unternehmensnetzwerk? Und wenn nicht, haben wir einen 20 Jahre sehr sorgfältig qualifizierten Talentpool mit sehr guten Interim Professionals, die euch da helfen können. Sind das M&A-Themen, Post-Merge-Integrationsthemen, Systemeinführungen, Linienmanagement oder auch ganz andere klassische Multiprojekte. Ich freue mich auf euren Kontakt und aufs nächste Gespräch mit dir, Gabriel.
Ich mich auch. Vielen Dank.